Ja, ich wünsche euch einen guten Morgen und ich muss euch leider sagen, heute habe ich keinen Schauspieler mitgebracht und ich habe keine Einleitung, wie ihr sie sonst von mir kennt, denn eigentlich müsste ich heute ein Bild von Markus hier euch präsentieren, aber da Markus ein bisschen fotoscheu ist, habe ich leider kein Bild von ihm, beziehungsweise ja, habe ihn auch nicht danach gefragt. Warum müsste Markus eigentlich hier abgebildet sein? Das ist ganz einfach. Die Predigt von letzter Woche hat mich so inspiriert, dass ich dachte, ich will das auch nochmal durcharbeiten für mich. Und während dem Durcharbeiten merke ich, ich finde das so wertvoll, dass ich mir gedacht habe, ich will das auch nochmal jetzt bringen, wo ich heute dran bin mit der Predigt. Und ich habe vor, heute mit euch auch wieder Psalm 23 anzuschauen. Allerdings werde ich den Satz von Markus nicht betrachten. Da verweise ich euch wirklich liebend gern darauf, auf die letzte Predigt von letzter Woche. Hört sie euch an, sie lohnt sich wirklich. Also ich werde Markus' Vers, den er betrachtet hat, gar nicht näher betrachten, sondern werde mit euch mal versuchen, so das grobe Konstrukt von Psalm 23 zu zeigen. Und ich bin jemand, der liebt es so, ja, so ein bisschen deutschunterrichtmäßig, sich die Sachen so zu Gemüte zu führen. Ich hoffe, ich plage euch nicht damit. Ich hoffe, Deutsch war kein belastendes Fach in der Schule für euch. Ansonsten müsst ihr jetzt die nächste halbe Stunde durchstehen, so ein bisschen. Aber ich glaube, so einiges können wir doch für uns mitnehmen aus dem Ganzen. Ja, um was wird es gehen? Wie ihr wisst, es wird um Psalm 23 gehen, der Herr ist mein Hirte. Und wir lesen einmal den Psalm, den ja viele von uns kennen, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führet mich zu stillen Wassern. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durch das Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, ist nach der Schlachterübersetzung, ich habe so ein bisschen Elberfelder noch so im Kopf, deswegen war es nicht so ganz getreu. Ja, Psalm 23, wenn ihr schon lange in Gemeinde geht und schon lange euch mit Bibel befasst und so, dann wird euch dieser Psalm mit Sicherheit schon mal in eurem Leben über den Weg gelaufen sein. Ja, und was will ich mit euch betrachten? Zunächst ein bisschen was noch zum Hintergrund. Wir haben ja hier David, der diesen Psalm geschrieben hat und das zu einer Zeit, als er selbst tätig war als Hirte, als er voll in diesem Beruf stand, als Hirte die Schafe zu weiden draußen, eben auf den Hügeln, dort bei Jerusalem, bei Bethlehem. Und da es auch damals so in Hirtenfamilien bei den Hebräern so üblich war, dass man die Kinder schon sehr früh in den Job, in den Familienjob hineingeführt hat und bei David eben dann das Schafe hüten, hat David trotz seines jungen Alters dennoch schon viele Jahre an Erfahrung gesammelt. Ja, also er weiß schon einiges, er kannte die Tiere, die Schafe, was brauchen die, er kannte die Umgebung, durch die er die Schafe immer hindurchführen musste. Er kannte auch die Gefahren durch die Tiere zum Beispiel, die wilden Tiere, er kannte die Herausforderungen. Und er kannte auch die Anforderungen, die es braucht, um ein guter Hirte zu sein. Ja, und all diese Erfahrung kommt auch in diesem Psalm zum Ausdruck. Und ich selber bin mir noch unschlüssig, ob ich vielleicht sogar einen zweiten Teil mache, wo ich ein bisschen mehr noch den Job des Hirten noch mehr beleuchte. Den habe ich heute noch ein bisschen außen vor gelassen. Aber bei David wissen wir, all diese Erfahrung kommt in diesem Psalm zum Ausdruck. Und was mich erstaunt ist, dass er sich selbst als Schaf sieht und Gott die Rolle des Hirten gibt. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil er ist ja eigentlich der Experte. Er weiß es ja. Ich weiß, wie man Schafe hütet. Ich weiß es. Ich bin der Experte. Aber trotzdem tritt er zurück und gibt Gott die Rolle des Hirten und er selbst macht sich zum Schäflein. Er selber macht sich zum Schäflein. Ja, und mit diesem Hintergrund starten wir mal und steigen ein. Ich habe vor mit euch den Anfang des Psalms, die Mitte des Psalms und das Ende des Psalms genauer anzuschauen. Und wir starten da einfach mit Vers 1, der Herr ist mein Hirte. Ja. Wenn wir da ins Hebräische gehen, da haben wir das Wort Roi stehen, das heißt mein Hirte. Könnt ihr euch merken, wenn im Hebräischen so ein Apostroph mit I immer hinten kommt, wie bei Roi, dann ist immer das Wort mein, also das besitzanzeigende Wort mein oder meiner oder meins damit gemeint. Das Wort Hirte heißt, ohne dieses Pronomen heißt das eigentlich Ra'a, der Hirte. Und warum gucke ich dieses Wort mit euch an? Das ist ja Hirte, ist eigentlich jetzt nicht so spannend. Ja, hat sich ja schon alles erklärt. Bei diesem Wort gibt es eine Besonderheit und die gibt es ganz, ganz selten im Hebräischen. Nämlich, Ra'a hat eine zweite Bedeutung, die überhaupt nichts mit Hirte sein zu tun hat. Und das gibt es, wie gesagt, nur bei ganz wenigen Wörtern im Hebräischen. Und diese, und das ist recht ungewöhnlich, dass es zwei Bedeutungen hat, und diese Bedeutung, was Ra'a genauso bedeutet, ist Gemeinschaft pflegen oder jemand zum Freund haben. Der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Freund. Das könntest du genauso übersetzen mit, der Herr ist mein Freund. Das hat das Wort an Bedeutung im Hebräischen, diese zwei Bedeutungen. Und das ist doch sehr interessant, wenn David hier, oder wenn hier das Wort gebraucht wird für mein Freund. Und wenn wir jetzt an Jesus denken, der gute Hirte ist im Neuen Testament, der sagt einmal zu seinen Jüngern folgenden Satz. Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Euch habe ich Freunde genannt. Es ist interessant, dass Jesus das als guter Hirte uns sagt, dass er uns hier in Johannes 15, Vers 15 Freunde nennt. Wenn wir zurück zu David gehen in seiner Rolle, der diesen Psalm hier schreibt, dann haben wir jetzt gesehen, okay, David nennt Gott in diesem Psalm mein Gott und er benutzt ein Wort, mit dem er auch ausdrückt, dieser Gott ist mein Freund. Ja, dann merken wir, wie David deutlich machen möchte, ich habe eine enge Beziehung zu diesem Gott. Und es ist ganz spannend, sich Davids Gegenspieler anzuschauen, der ein wenig später in 1. Samuel auftreten wird oder auch vorher schon. Das ist Saul. Ja, der wird lange Zeit in Davids Leben ihm viel Sorge bereiten, ihn häufig verfolgen, ihm den Tod wünschen und ihn umbringen wollen. Und es ist interessant, wenn man schaut, was Saul denn über Gott sagt. Denn er als Verfolger Davids nennt Gott nie mein Gott, an keiner Stelle. Ein Beispiel 1. Samuel 15, Vers 30. Saul aber sprach zu Samuel, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Merkt ihr den Unterschied? David sagt, es ist mein Gott. Saul sagt, es ist dein Gott. Also bei Saul, da merkt man, da ist keine Beziehung zu Gott vorhanden. Saul ist nie an dem Punkt, dass er sagen würde, Gott ist mein enger Freund. Wir sehen bei David, der zu Gott, mein Gott, sagt, was wird Gott eines Tages über ihn sagen oder was schreibt die Bibel an anderer Stelle über ihn? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja? Mein Gott, sagt er zu seinem Gott, und Gott sagt ihm, du bist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn wir bei Saul gucken, der sagt, das ist dein Gott, was wird Gott über ihn sagen? Ich habe ihn verworfen. Ich finde, wenn wir hier darüber nachdenken, dann wird deutlich, und das möchte ich als ersten Punkt euch mitgeben, das alles Entscheidende ist die Beziehung zu Gott. Das alles Entscheidende ist die Beziehung zu Gott. An dieser Frage wird sich einmal jeder Mensch messen müssen. Wie wird er auf diese Frage antworten? Wie stehst du zu Gott? Hast du eine Beziehung zu Gott? Oder sagst du, nee, Gott, das ist dein Gott. Den kannst du dir behalten. Hier ein Vers aus 1. Johannes 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, die diese Beziehung eingegangen sind, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich finde es auch interessant, was das hier wieder deutlich macht. Das alles Entscheidende ist die Beziehung zu Gott. Und Gott gibt einem das Anrecht, ein Kind zu werden. Gott nimmt uns wieder auf zu sich. Das alles Entscheidende ist die Beziehung zu Gott, denn nur das kann uns zum Vater heimführen, wie beim verlorenen Sohn. Nur das kann uns zum Vater wieder heimführen. Ich habe euch an der Stelle eine Geschichte mitgebracht von einem chinesischen Jungen. Der hatte gelebt zur Zeit der Missionare, die unter Hudson Taylor in China die China-Inlandsmission gearbeitet haben. Und von ihm lesen wir, Hudson Taylor und seine Missionare verkündigten das Evangelium und viele Chinesen kamen zum Glauben. Auch ein 10-jähriger Waisenjunge, der als Bettler und Landstreicher gelebt hatte. Täglich kam er zu den Missionaren, um mehr von der Liebe Jesu zu erfahren. Aber da er nicht lesen konnte, brachten ihm die Missionare Psalm 23, Vers 1 bei. Wobei er bei jedem Wort einen Finger seiner linken Hand dazu nahm. Also ich stelle es mir ungefähr so vor. Sie haben ihm das so beigebracht. Der Herr ist mein Hirte. Ja? 5 Worte für 5 Finger. So kann der Junge sich das besser merken. Ja? Der Herr ist mein Hirte. So konnte man den Jungen des Öfteren beim Buchstabieren des ersten Verses auch sehen. Trotz aller ärztlichen Hilfe fand man den Jungen eines Morgens tot in seinem Bett liegen. Unsicher, ob der Junge die Botschaft des Psalms schon verstanden hatte, wollten die Missionare voller Trauer den Jungen bestatten. Wie staunten die Missionare, als sie entdeckten, dass er seine beiden letzten Finger noch immer fest umklammert hielt bei mein Hirte. So, mein Hirte, so ist er gestorben. Bei mein Hirte muss der Kleine zu seinem Hirten heimgegangen sein. Und ich finde, was an dieser Stelle so schön wird, dieser Junge, obwohl er arm war, obwohl er ungebildet war, obwohl er krank war, hat er doch die wichtigste Lektion verstanden, dass er in Gott seinen Hirten sieht, mein Hirte. Und dieser Junge hat verstanden, dass alles Entscheidende ist diese persönliche Beziehung zu Gott, weil nur das kann uns zum Vater heimführen. Ja, ich möchte ein bisschen weiter. Bisher hatten wir nur das Hebräische etwas tiefer betrachtet. Jetzt fängt so langsam der Deutschunterricht an. Ich werde euch als Schüler auch ein bisschen brauchen, vielleicht den einen oder anderen aufrufen müssen, mal sehen. Zunächst ein sehr hochgestochener Satz, werden die meisten nicht so ganz verstehen, was damit gemeint ist. Das habe ich von dem Professor einfach mal abgelichtet. Ich versuche es gleich ein bisschen einfacher auszudrücken. Die biblische Poesie zeichnet sich durch eine wechselseitige Verschränkung von Gestalt, also wie, und Gehalt, also was, aus. Die Art und Weise, wie die Aussagen vermittelt werden, ist nicht nur Sprachhülle, Ausschmückung und Ästhetik, sondern selbst bedeutungshaltig, nennt man auch Semantisierung. So, ihr guckt mich alle an, ihr versteht kein Wort. Einfacher ausgedrückt, wenn biblische Poesie äußerlich etwas ausschmückt, soll damit der Inhalt unterstützt oder hervorgehoben werden. Ja. Und was ich damit meine, ganz praktisch, das gehen wir jetzt mal an. Wir gucken uns Psalm 23 nochmal komplett abgelichtet an und schauen mal, wie das Subjekt und das Objekt sich in den jeweiligen Versgruppen verhält. So, wir nehmen mal den ersten Satz oder die ersten zwei Sätze. Kann mir hier jemand sagen, was ist das Subjekt und was ist das Objekt? Jetzt die Deutschstreber dürfen nach vorne preschen. So, Ingrid, bitte. Genau, besser kann man es nicht sagen. Also der Herr ist das Subjekt und mein oder mir ist das Objekt in diesem Satz. Ich habe es euch auch mal hier hervorgehoben. Das betrifft die ersten drei Sätze. Also er in blau das Subjekt und hier in rot mir, meiner, mich das Objekt. Ja. Also da können wir schon zusammenfassen. In den ersten drei Sätzen haben wir er und ich. Ja, er und ich. So ist die Abfolge. Jetzt die Frage, wie sieht es denn beim nächsten Satz aus? Nächsten zwei Sätze. Was ist denn hier Subjekt und was ist Objekt? Genau, ich ist das Subjekt, haben wir hier. Und das Objekt? Genau, das Du. Ist nicht ganz richtig an der Stelle, aber weil hier der Satz nochmal wechselt, aber ihr werdet gleich merken, was ich damit meine. Hier merken wir also zusammengefasst, hier wechselt es von er und ich zu ich und du. So, wie sieht es im nächsten Satz aus? Dein Stecken und Stab, den können wir überspringen, aber das mit dem Tisch und den Feinden, wie sieht es da aus? Was kommt? Du? Du, dein, du. Und wer kommt dann? Mir, meiner, mich, also ich. Also merkt ihr, erst kommt er, ich, dann kommt ich, du, dann kommt du, ich. Und was kommt jetzt als letztes? Ganz unten, letzte Zeile. Genau, ich und er. Also erst ich und dann wieder er. So, und merkt ihr jetzt was, wie sich das spiegelt? Erst kommt er ich, dann ich du, dann du ich und dann kommt ich er. Ja? Und was wir hier sehen, das nennt man dann konzentrische Kreise. Und das ist etwas, was in der hebräischen Poesie sehr gerne an so manchen Stellen benutzt wird. Wir in der Bibelschule haben das Zwiebelschema genannt. Es wird textlich versucht, etwas zu umklammern, wie so eine Zwiebelschale, und im Inneren ist der Kern. Ja, da ist das Zentrale, um das es gehen soll. Also hier, da sieht man, da kreist es um etwas, was im Zentrum stehen soll. So, und was haben konzentrische Kreise für eine Aufgabe? Dieses Stilmittel wird benutzt, um eine zentrale Aussage zu unterstreichen. Man will etwas hervorheben und deutlich machen, das hier ist jetzt ganz, ganz wichtig. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Aussage in Psalm 23 soll denn da unterstrichen und hervorgehoben werden. Und dazu müssen wir ein anderes Mittel oder Werkzeug benutzen, was die hebräische Poesie auch gerne benutzt hat, nämlich wir müssen zählen. Und zwar Sätze müssen wir zählen. Das übernehme ich für euch, weil im Deutschen funktioniert das leider nicht so gut. Im Hebräischen ist der Psalm deutlich kürzer, weil die viel weniger Worte dafür brauchen. Aber wenn man den ersten Satz zählt von hier aus an und dann den letzten und man alles einmal quer durchzählt und dann guckt, wo ist die Mitte, dann ist die Mitte genau hier. So fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und das hier ist die Kernaussage des Psalms. Das ist die Aussage, die ganz, ganz wichtig ist. Also ich glaube, wenn ihr heute nichts mitnehmt, außer nur das, dass das hier der wichtigste Satz im ganzen Psalm ist, ich glaube, dann habt ihr schon ganz viel gewonnen heute. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Ich habe es als zweiten Punkt so festgehalten: Gott ist mit uns, auch in unseren schwersten Zeiten. Auch hier hat Jesus das gesagt, in Matthäus 28, Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus sagt es seinen Jüngern und er sagt es auch uns. Leute, ich bin bei euch alle Zeit. Bis an das Ende, bis zur Vollendung des Zeitalters bin ich bei euch. Also Gott ist mit uns in den schwersten Zeiten und er führt uns auch bis zum Ende hindurch. Als dieser gute Hirte führt er uns als seine Herde hindurch, bis durchs Ende hindurch. Hier habe ich so ein kleines Beispiel gefunden, das ich interessant fand. Das wird wahrscheinlich auch so mancher von euch kennen vielleicht. Hier haben wir einen kleinen Jungen, der bei den Großeltern oder bei den Verwandten übernachtet. Ja, also übernachten, das erste Mal nicht daheim. Und ja, die Geschichte kennt dann vielleicht so manch einer. Die 9-jährige Bärbel verbrachte das Wochenende bei Tante und Onkel. Die Tante hatte mit ihr gebetet und ihr einen Gute-Nacht-Kuss gegeben. Ein Weilchen später ging sie nochmal am Zimmer vorbei. Sie meinte, ein verhaltenes Schluchzen zu hören. Schnell öffnete sie die Tür und fand, dass das Kind herzzerbrechend weinte. »Nanu, was ist denn, Bärbel?« »Ich fürchte mich vor dem Dunkeln«, erklärte das Kind. »Aber Bärbel, du schläfst zu Hause doch auch im Dunkeln«, versuchte die Tante, sie zu beruhigen. »Ja, aber das ist mein Dunkel, das kenne ich«, schluchzte das Kind. Also kennt vielleicht der ein oder andere von euch die Situation. Ihr Dunkel war anders. Die Dunkelheit in ihrem eigenen Zimmer hatte für sie nichts Furchterregendes, weil sie wusste, was bei Licht in ihrem Zimmer war. Ihre Puppe, ihr Teddybär, ihre Schaukel, ihre Spielzeugkiste. Das alles war auch in der Dunkelheit noch da und umgab sie bei Nacht ebenso wie am Tag. Aber hier, das war eine fremde Dunkelheit. Keinem Christen bleibt Dunkelheit auf seinem Lebensweg erspart. Aber wenn es Nacht um ihn wird und er nicht mehr weiter weiß, bleibt ihm die Gewissheit, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Es ist eine Dunkelheit, in der wir es festhalten dürfen. Unser Herr ist mit darin. Gott ist mit uns in den schwersten Zeiten, in den dunklen Zeiten. Und Gott führt uns da auch heraus. Und Gott hat uns versprochen, dass er uns auch bis zum Ende des Zeitalters herausführt und bis in die Ewigkeit wir mit ihm verbringen dürfen. Gott ist mit uns in den schwersten Zeiten und er führt uns auch durch bis zum Ende. Zum Abschluss möchte ich mit euch nochmal den letzten Teil des Psalms so ein bisschen anschauen. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Und ihr dürft gerne so ein bisschen reinrufen. Die Frage ist, welches Gefühl löst der Psalm im Leser aus? Etwas, was mich sehr interessiert. Welches Wort, wenn ihr ein Wort hättet, mit welchem Wort würdet ihr den Psalm für euch zusammenfassen, in dem, was er in euch auslöst, wenn ihr ihn durchlest? Was würdet ihr sagen? Sicherheit, Trost, Geborgenheit, Erleichterung, Heilsgewissheit, Versprechen, Zuhause, Frieden, noch was höre ich? Hoffnung, Vertrauen, mein Hirte, Ermutigung, Beistand. So langsam kriege ich ein Problem, ihr sagt das Wort nicht, das ich suche. Zuversicht. Aber ist auch nicht schlimm, müsst ihr halt meiner Nase jetzt nachfolgen. Was das bei mir auslöst, ist Ruhe. Ich weiß nicht, ob ihr zustimmen würdet, aber wenn ich den durchlese, es löst bei mir immer so eine Form der Ruhe aus, Geborgenheit, Zuversicht passt auch gut dazu. Und ich habe mich so gefragt, warum schafft der Psalm das, diese Ruhe so zu vermitteln? Wie macht er das? Und es gibt so ein paar mehrere Sachen, ich werde mit euch jetzt nur eine anschauen. Dazu gucken wir nochmal das ganze Gebilde an. Und hier auch die Frage an euch, was tut denn das Schaf in den ersten 3-4 Sätzen? Was tut das Schaf? Also es weidet, lesen wir. Es wird geführt. Es folgt, genau. Es vertraut auch. Lässt sich leiten, ja, genau in die Richtung geht's. Also ganz einfach gesagt, das Schaf, es bewegt sich. Ja, es läuft dem Hirten hinterher, es lässt sich leiten, es läuft auf rechter Straße, es läuft auf grünen Weiden rum und frisst Gras, es bewegt sich. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Gehen wir mal zu Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch, du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, mein Becher fließt über. Was macht das Schaf denn hier? Nochmal? Es ruht aus, es frisst. Was tut man denn an einem Tisch? Man sitzt. Und genau das ist es. Das Schaf sitzt. Und jetzt der letzte Satz unten. Was tut das Schaf da? Letzter Satz. Es bleibt, es verweilt. Das Schaf bleibt. So, und merkt ihr jetzt, wie hier was vonstatten geht? Es bewegt sich erst, dann sitzt es und dann bleibt es. Ja, da merken wir, da ist eine Bewegung, die anfängt und dann irgendwann im Verlauf des Psalms zum Stillstand kommt, ganz am Ende. Und da merken wir, wie diese Ruhe sich dadurch auch ausdrückt, wie diese Bewegung im Psalm, erst laufen, dann sitzen und zuletzt ruhen, wie das so überschwappt und dieses Gefühl vermittelt, diese Ruhe kommt durch diesen Psalm. Und ich finde, was hier so schön deutlich wird oder auch unterstrichen wird durch dieses Stilmittel ist, bei Gott dürfen wir zur Ruhe kommen. Bei ihm dürfen wir zur Ruhe kommen. Matthäus 11, Vers 28 bis 29, auch hier sagt Jesus wieder, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Auch interessant, dass er hier das Wort erquicken nennt, so wie David im Psalm. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Bei Gott dürfen wir zur Ruhe kommen. Und ich glaube auch, dass das der Punkt ist, aus dem wir Kraft schöpfen dürfen für unseren Alltag. Wo wir Kraft schöpfen dürfen aus unserem Herrn heraus, für die Herausforderungen, die wir anstehen haben, für die Ängste, mit denen wir vielleicht zu kämpfen haben, für die Kämpfe, die vielleicht anstehen. Bei Gott dürfen wir zur Ruhe kommen und daraus Kraft schöpfen für unser Leben. Auch hier habe ich nochmal eine abschließende Geschichte zu Hudson Taylor, der hier schon dann im sehr fortgeschrittenen Alter ist und sich immer mehr und mehr den Chinesen angepasst hat, auch in der äußeren Erscheinung. Und von ihm gibt es eine Lektion, das hat mich doch sehr verwundert, dass er diese Lektion so spät gelernt hat in seinem Dienst. Da lesen wir, Hudson Taylor, der große China-Missionar, durfte erst 20 Jahre nach seiner Bekehrung die Lektion der Ruhe für sein Glaubensleben erlernen. Bis dahin hatte er in eigener Kraft um die beständige Gemeinschaft mit Gott gerungen. Jetzt wurde ihm durch den Brief eines Freundes klar, dass Glauben nicht eigenes Mühen, sondern das Ruhen in Gottes Treue bedeute. Er schreibt, wie ich das las und sah, verstand ich alles. Wenn wir nicht glauben, so bleibt er doch treu. Ich sah auf Jesus und erkannte, und wie ich das erkannte, flutete die Freude in mein Herz, dass er gesagt hat, ich will dich nie verlassen. Das ist Ruhe, dachte ich. Ich habe umsonst darum gerungen, in ihm zu ruhen. Ich will nicht mehr ringen. Hat er nicht versprochen, in mir zu bleiben und mich nie zu verlassen? Und damit war Hudson Taylor erst ganz der Mann geworden, den das große Werk der China-Inland-Mission brauchte. Es ist für mich faszinierend zu sehen, dass man auch nach 20 Jahren im Glaubensleben noch solche Lektionen lernen darf. Und ich glaube, ich gehöre auch dazu und habe da noch viel zu lernen an dem Punkt. Aber ich finde, hier wird es deutlich, dass wir bei Gott zur Ruhe kommen dürfen und daraus die Kraft schöpfen dürfen für unser Leben. Ich möchte zum Schluss nochmal die drei Punkte zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten, dass alles Entscheidende ist diese persönliche Beziehung zu Gott, weil nur das uns zum Vater heimführen kann. Als zweites haben wir festgehalten, Gott ist mit uns in den schwersten Zeiten und er führt uns bis zum Ende hindurch. Und als drittes, bei Gott dürfen wir zur Ruhe kommen und daraus Kraft schöpfen für unser Leben. Amen.